Sie bestellten bei einem Kellner, der zwar so etwas wie einen Frack trug, aber eine alles andere als vornehme Hektik an den Tag legte und es beinahe nicht erwarten konnte, dass sie endlich alle ihre Wünsche geäußert hatten und er weiterhetzen durfte. Eine junge Frau, ebenfalls sichtlich im Stress, kam und stellte ihnen mit fahrigen Bewegungen den Aperitif hin, 3 große Sherrys. Und Judith hörte nicht auf nachzubohren, was denn nun gewesen sei mit dem Fund und dass er versprochen hätte, es zu erzählen, heute Abend, so dass Stephen schließlich nachgab und anfing, obwohl er die Gelegenheit alles andere als passend fand. Areal 14 war die Nekropole der Siedlung, der Friedhof, erklärte er zu Joshua gewandt, der zwar öfter mit Professor Wilford Smith zu tun gehabt hatte, aber die Einzelheiten dieser Fundstätte nicht so genau kannte. Das wusste man schon von den Satellitenbildern her. Es war also klar, dass wir es mit jeder Menge Gräber zu tun haben würden. Jeder Helfer hatte ein Grab zu bearbeiten. Und meines war das letzte in einer ganzen Reihe und lag außerdem schon in einem eigenen Quadranten. Ich hockte also allein in meiner Grube, hörte die anderen auf der anderen Seite des Walds sich unterhalten, lachen und gackern und pinselte an den Knochen herum, die da allmählich aus dem Erdreich kamen, nachdem wir die ganzen Steine der eingestürzten Gruftdecken weggeräumt hatten. Vorgestern, gegen 11 war das, als die Welt noch in Ordnung war. Die beiden Geschwister hatten sich weit vorgebeugt, genau wie er auch. Und von weitem musste es ziemlich merkwürdig aussehen, wie sie da ihre Köpfe zusammensteckten. Stephen nahm einen Schluck von dem Sherry.
»Mach's nicht so spannend«, forderte ihn Judith auf.
»Ich muss es nicht spannend machen. Spannend ist es von selber.« Als ich ungeduldig wurde und eine Handvoll Erdreich neben dem linken Oberarmknochen mit bloßen Händen wegschaufeln wollte, um schneller voranzukommen, stieß ich auf einen Widerstand. Ach, mein Gott, ich hätte es beinahe kaputt gemacht. Eine Grabbeigabe.
Oh,
machte Joshua mit Kennermiene. Und was genau? Ein flacher Beutel aus einem Material, das ich für Leinen halten würde. Ziemlich gut erhalten, rundum zugenäht und vielleicht so groß. Er deutete die Größe mit den Fingern an. Etwa so groß wie ein Taschenbuch.
Und?
Fragte Judith. Nun, fuhr Stephen fort. Ich war neugierig, was darin war. Also habe ich ihn aufgeschnitten.
Du hast ihn aufgeschnitten?
Ja.
Einfach so?
Einfach so. Mit meinem Schweizer Taschenmesser. An einer Seite.
Unfassbar,
stöhnte Joshua fassungslos.
Das ist ja übelste... Das ist ja geradezu eine archäologische Todsünde. Was war darin?
Wollte Judith wissen. Stephen griff nach seinem Sherryglas, stürzte den Rest, der noch darin war, hinunter, stülpte dann die Lippen vor und zog sie wieder ein, sah hinauf an die Decke und dann von einem zum anderen.
Das glaubt ihr mir nie, sagte er dann.
Cowan griff nach der Zeltplane, schlug sie zurück und hielt sie fest, um Eisenhart und Wilford Smith den Vortritt zu lassen. »Vorsicht«, sagte er, als der Schriftsteller den Eingang passierte. »Es geht abwärts.« Im Inneren des Zeltes war das Licht gedämpfter, weicher. Und die stickige Schwüle brachte einen fast um. Eisenhart blieb stehen, um sich zu orientieren. Das Zelt stand tatsächlich exakt über einer der quadratischen Gruben, und zwar einer der tief ausgehobenen. Sie mochte an die 5 Meter im Quadrat messen. Unmittelbar vor seinen Fußspitzen war eine Art Treppe ins Erdreich gegraben worden, mit großen, unregelmäßig hohen Stufen. An einer Stelle hatte jemand ein Brett eingefügt und mit Steinen befestigt. Eisenhart begann vorsichtig mit dem Abstieg auf den etwa 2 Meter tiefer gelegenen Boden der Ausgrabungsstätte. Irgendjemand, wahrscheinlich Cowan, betätigte einen Schalter und 4 an der Zeltdecke befestigte Lampen, die Eisenhart bis zu diesem Augenblick noch nicht bemerkt hatte, flammten auf und tauchten das Areal in gleißend helles Licht. Eisenhart blieb einen Moment stehen und schaute sich noch einmal um. Wie lange mochte es gedauert haben, allein dieses Loch zu graben? Und ringsum hatten sie Dutzende solcher Ausschachtungen in den Boden getrieben. Die Wände steckten voller großer Steine und wirkten, als könne ein einziges lautes Wort sie zum Einsturz bringen. Der Boden war flach, festgetreten und sandig. Und in dem Eck gegenüber hatte man etwas mit einer dunkelblauen Plastikfolie abgedeckt. Das große Geheimnis. Der Fund, der Gehirnwindungen verknoten konnte. Kommen Sie, sagte Kaun. Seine Augen funkelten vielversprechend. Hier herüber. Ziehen Sie die Plane beiseite.
Bitte behutsam,
setzte Wilford Smith ruhig hinzu. Im Grunde war die Grube nicht anders als ein großes Zimmer, dessen Decke fehlte und durch eine Zeltkuppel ersetzt worden war. Eisenhardt folgte der Aufforderung des Medienmagnaten, griff nach einem Ende der Plane und hob sie vorsichtig an. Darunter lag ein Skelett. Es sah nicht ganz genauso aus wie das Skelett aus dem Biologieunterricht. Die bleichen Teile dieses Skeletts lagen schief durcheinander, als hätte ein großes Gewicht den toten Körper plattgedrückt. Eisenhardt dachte an die Erdschichten, die abgetragen worden waren. Wahrscheinlich war genau das passiert. Die Knochen wirkten glatt und porös. Er hatte Hemmungen, sie anzufassen. Aber er ging, nachdem er die Plastikfolie beiseite gelegt hatte, in die Hocke und starrte fasziniert in die leeren Augenhöhlen des bemerkenswert gut erhaltenen Schädels. Das war also einmal ein Mensch gewesen.
Wie gesagt,
wiederholte der Professor in seiner langsamen, höfliche Unaufdringlichkeit verbreitenden Sprechweise, was er vorhin schon einmal erklärt hatte.
Dieses Grab ist ziemlich genau 2000 Jahre alt. Die ganze Siedlung ist, soweit wir das heute sagen können, spätestens im Jahr 90 aufgegeben worden. Und damals bestand sie nicht länger als etwa 200 Jahre.
Ich verstehe, nickte Eisenhardt und fragte sich, was denn nun das große Geheimnis sein sollte. Das war ein Skelett. Schön. Damit musste man rechnen, wenn man 2000 Jahre alte Friedhöfe ausgrub. Eine Menge kahler Knochen, ungefähr anatomisch korrekt auffindbar. Daneben ein paar Grabbeigaben wie dieser flache Leinbeutel neben dem Brustbein. Genau, nickte John Cowan. Schauen Sie sich den einmal genauer an. Eisenhardt kniff die Augen zusammen. Der Beutel war rechteckig, etwas größer als eine flache Hand und schien aus einer Art Sackleinen gemacht worden zu sein, das ausgedörrt und brüchig wirkte. Darunter schimmerte etwas Helles durch. Kaun stand über ihm, die Arme erwartungsvoll vor der Brust verschränkt. Er schien es zu genießen, ihm dabei zuzusehen, wie er im Dunkeln tappte. »Öffnen Sie den Beutel«, forderte er.
»Öffnen?«
vergewisserte sich Eisenhardt. »Ja, er ist an der rechten Seite offen.« Anschauen war eine Sache, aber anfassen? In Museen hatte er sich darauf trimmen lassen, niemals etwas anzufassen. Schon gar nicht, wenn man wusste, dass es Tausende von Jahren alt oder besonders empfindlich war. Oder beides. Eisenhardt streckte die Hand aus, zuckte fast zusammen, als er mit den auf mirakulöse Weise übersensibel gewordenen Fingerspitzen das Material des Beutels berührte. Holzige, kratzige Fasern, die unter seiner Berührung nachgaben, indem sie zu Staub zerbröselten. Aber der Beutel war tatsächlich an der rechten Seite aufgetrennt worden. Und so behutsam wie möglich hob er den Stoff hoch. Darunter fand er einen weiteren Beutel aus einem seltsam glatten, milchigen Material, das aussah wie Perlmutt und sich anfühlte wie Plastik. »Haben Sie so etwas schon einmal gesehen?«, fragte Kaun neugierig. Eisenhardt schüttelte langsam den Kopf.
»Ich glaube nicht. Oder sollte ich?«
Kaun lachte leise. Etwas in seiner Stimme vibrierte, als halte er eine innere Anspannung nicht mehr lange durch. »Ich glaube doch, dass Sie so etwas schon einmal gesehen haben. Übrigens ist auch dieser Beutel an der rechten Seite offen. Schauen Sie hinein.«
Warum bebten seine Hände jetzt? Was sollte das Ganze?
Seine Finger glitten so vorsichtig darüber, als absolviere er eine Prüfung zum diplomierten Taschendieb. Es fühlte sich an wie Kunststoff. Im Licht der Deckenstrahler, die hell und heiß wie die Sonne herabbrannten, war da tatsächlich eine Öffnung, an der rechten Seite und an der oberen, die aussah wie ein Schnitt mit einem Messer. Eisenhardt fasste die freie Ecke und hob sie sacht an. Er hörte den Professor einatmen. Er spürte den Medienzaren die Luft anhalten. Und er starrte auf das, was da zum Vorschein gekommen war. Er hätte nicht sagen können, was er eigentlich zu finden erwartet hatte. Aber das jedenfalls nicht. Ganz und gar nicht. Was er sah, war etwas so Unerwartetes, dass sein Hirn Ewigkeiten zu brauchen schien, bis es die Signale, die seine Augen lieferten, korrekt interpretiert hatte. Vereinfacht gesagt, er konnte nicht glauben, was er sah. Es war die Bedienungsanleitung einer Sony-Videokamera.